Ellie. Schlafwandeln. Anna durfte heute bei Ellie übernachten. Das allein war schon aufregend genug, aber es gab noch etwas viel Besseres. Oben in der ersten Etage waren sie ganz alleine. Jonas war mit Kirschruth und deren Eltern in den Urlaub gefahren. Mutti und Papi hatten Anna nur ganz kurz an der Haustüre gesehen. Ellie und Anna verschwendeten keine Zeit und schon waren sie die Treppe hochgesaust und in Ellies Kinderzimmer verschwunden. Ellie drehte sich zu Anna um und stellte die wichtigste Frage von allen. »Und? Was machen wir jetzt?« Anna zuckte mit den Schultern und setzte sich auf Ellies Bett.
»Weiß nicht.«
Ellie überlegte schnell. »Wollen wir Musik hören? Wir könnten heute auch ein bisschen lauter machen. Jonas ist ja nicht da.« Doch Anna quittierte den Vorschlag nur mit einem beiläufigen, wenig begeistertem »Okay.« Ellie schloss daraus messerscharf, dass das wohl nicht das Richtige war. »Wir können aber auch puzzeln.« »Hm«, machte Anna und starrte an die Decke. Na toll«, dachte Ellie genervt. »So wird das ja ein super spannender Abend.« Kurzerhand griff sie zu einem Kissen von ihrem Bett und schleuderte es quer durchs Zimmer. Wusch! Anna, die darauf absolut nicht vorbereitet war, zeigte keinerlei Abwehrreaktion. Das Kissen erwischte sie voll im Gesicht. Sie kippte nach hinten und gab ein überraschendes Glucksen von sich. Dann blieb sie regungslos liegen. Ellie war leicht verunsichert. Hatte sie sie verletzt? Das wollte sie eigentlich nicht. Vorsichtig ging sie zum Bett, um nachzuschauen. Doch Anna hatte nur auf diesen Moment gewartet. Als sie Ellie nah genug bei sich wähnte, griff sie blitzartig mit beiden Händen nach dem Kissen und schleuderte es der verdutzten Ellie mit voller Wucht entgegen. Ellie torkelte nach hinten und beschwerte sich lauthals. »Hey, unfair!« »Okay, aber wie du willst.« Diesmal hatte Anna Zeit, sich vorzubereiten. Wie bei einer professionellen Schneeballschlacht baute sie auf dem Bett in Windeseile einen Schutzwall aus Decken und Kuscheltieren auf und verschanzte sich dahinter. Das nächste Kissen zischte durch die Luft, streifte ihre Haare nur knapp und klatschte mit einem dumpfen Puff an die hintere Wand. »Treffer!« freute sich Ellie und riss die Arme jubelnd nach oben.
Nein,
protestierte Anna sofort. Sie griff hinter sich, bewaffnete sich neu und holte ihrerseits aus. Ellie reagierte blitzschnell. Sie schnappte sich ihren Schreibtischstuhl, drehte ihn so, dass die Lehne wie ein Schild vor ihr zu Anna zeigte und kaute sich so klein wie möglich dahinter zusammen. Ein Stockwerk tiefer waren die Auswirkungen der Schlacht deutlich zu hören, aber auch zu spüren. Die Wohnzimmerlampe wackelte leicht. Mutti und Papi saßen am Tisch, vertieft in ein strategisches Brettspiel. Plötzlich schepperte es oben gewaltig. Mutti wurde unruhig und sah besorgt zur Decke.
»Meinst du, ich sollte mal nachschauen?«
Papi, die Ruhe selbst, schüttelte nur den Kopf und würfelte. Mutti war nicht überzeugt und schickte sich bereits an, aufzustehen. Doch als im nächsten Moment ein wildes, fröhliches Gekicher und Gegacker durch die Decke drang, entspannte sie sich. Lachen war gut. Lachen bedeutete, dass niemand ernsthaft verletzt war. Sie ließ sich seufzend wieder auf die Couch fallen und machte ihren nächsten Zug. Doch plötzlich änderte sich die Geräuschkulisse. Das Getrampel, das Gestampfe, das Kichern, alles war mit einem Mal verschwunden. Es herrschte absolute Stille. Sofort wurde Mutti hellhörig. Sie spitzte die Ohren und lauschte angestrengt nach oben. Wenn sie in all den Jahren als Mutter eins gelernt hatte, dann das: solange man die Kinder hört, ist alles meistens in Ordnung. Wirklich gefährlich wurde es erst, wenn man keinen Mucks mehr von ihnen vernimmt. Sie lauschte nach oben. Dann ging oben eine Türe auf. Danach hörte Mutti leise Schritte, als würde jemand die Treppe herunterkommen. Aha, dachte Mutti, vielleicht haben sie nun doch endlich Hunger und holen sich was zu knabbern. Eigentlich hätte Mutti jetzt zufrieden sein müssen. Doch dann wurde die Stille von einem lauten, rhythmischen Poltern unterbrochen, als würde etwas Hartes und Sperriges Stufe für Stufe die Treppen hinunterpoltern. Klonk, klonk, klonk. Leider folgte diesem ein beängstigendes Ups. Das war das Signal. Mutti sprang auf, um nach dem Rechten zu sehen. Doch als sie den Flur betrat und den Blick nach oben richtete, war niemand zu sehen. Sie sah nur noch das Ende eines grauen Staubsaugerschlauchs, der wie eine lebendige Riesenschlange die letzten Stufen nach oben hüpfte, hektisch um die Ecke schlängelte und im Bruchteil einer Sekunde in Ellies Kinderzimmer verschwand. Wild entschlossen, diesem Unfug auf den Grund zu gehen, setzte Mutti bereits einen Fuß auf die Treppe. Da spürte sie Papis Hand sanft auf ihrer Schulter. »Kommst du?« fragte er ruhig und versuchte sie unterschwellig zur Umkehr zu bewegen. »Du bist am Zug.« Mutti stockte in der Bewegung. Der Drang, oben für Ordnung zu sorgen, kämpfte mit Papis Gelassenheit. Sie blickte noch einmal die leere Treppe hinauf, seufzte tief, gab schließlich nach und kehrte mit Papi zum Brettspiel zurück.
»Pack mal mit an«, beschwerte sich Ellie und ihr Gesicht lief rot an, als sie versuchte, die sperrige Matratze aus ihrem Bettrahmen zu wuchten. Anna tänzelte um das Bett herum. »Schon dabei«, sie packte die Matratze auf der anderen Seite. Gemeinsam zerrten sie das unhandliche Ding quer durchs Zimmer, bis es schwerfällig vor dem Kleiderschrank landete. Danach räumten sie alles weg, was im Weg war. Decke zur Seite, Kissen zur Seite, Kuscheltiere zur Seite. Der Boden musste frei sein. Mit dem erbeuteten Staubsauger machten sie sich ans Werk und saugten sorgfältig jede Staubfluse weg. Vor, neben und vor allem unter dem Bett. Es sollte schließlich gemütlich werden und nicht staubig. Dann ging es an das Fundament. Anna stand unsicher vor Ellies Bücherregal. »Welches soll ich denn nehmen?« Ellie trat heran, musterte ihre Sammlung kritisch und tippte auf die dicksten und langweiligsten Exemplare. »Die da, die und die.« Anna schleppte die Stapel heran. Während Ellie das Bettgestell mit einem Ächzen anhob, kniete sich Anna hinunter. Genau dort, wo sich die Füße des Bettes im Teppich als kleine Kuhlen abzeichneten, platzierten sie die Bücherstapel. Und so fuhren sie Ecke für Ecke fort. Doch bei der letzten Stütze stießen sie auf ein Problem. Das Baumaterial ging aus. Anna schaute in den fast leeren Bücherstapel. »Und welche jetzt?«
Ellie fand keine Bücher mehr, die sie entbehren wollte. Ihr Blick fiel kurz auf ihre Schulbücher und schüttelte ganz schnell den Kopf. Sie verwarf den Gedanken. »Lieber nicht«, dachte sie. »Hat dein Bruder vielleicht noch welche, die er nicht braucht?«, fragte Anna.
»Ja, das war überhaupt die Idee. Jonas hatte tausende von Büchern. Er würde bestimmt ein paar haben, die er nicht mehr braucht oder zumindest nicht sofort vermissen würde.«
Sie starteten einen kurzen, leisen Raubzug ins Nachbarzimmer. Minuten später kehrten die beiden Baumeisterinnen mit den dicksten Wälzern zurück, die Jonas Regal zu bieten hatte.
»Perfekt«, sagte Ellie zufrieden.
Sie tauschte sogar ein paar Bücher aus, die sie vorher nur ganz ungern hergenommen hatte, und ersetzte sie kurzerhand durch Jonas schwere Exemplare. Dann holte Ellie tief Luft.
»Jetzt«, dirigierte sie.
Gemeinsam ließen sie das Bett auf die Buchstützen sinken. Die Bücher gaben ein winziges bisschen nach und machten ein leises »Uff«.
»Hält«,
flüsterte Anna.
»Ha, hält«,
flüsterte Ellie zurück. Mit vereinten Kräften schoben sie nun die Matratze unter das aufgebockte Bettgestell. Als sie zur Probe in ihren neu gewonnenen Unterschlupf krochen, mussten sie feststellen, dass die Decke doch verdammt niedrig hing. Noch ein, zwei Bücher mehr wären vielleicht doch ganz gut. Und so prüften sie, ob Jonas nicht vielleicht doch noch weitere, unnütze Bücher hatte. Als die groben Bauarbeiten abgeschlossen waren, betrachteten sie zufrieden ihr Werk. Jetzt folgte die Inneneinrichtung. Kuscheltiere, Decken, Kissen, die Nachttischlampe und der wichtigste Proviant, die Knabbersachen, wanderten in die Höhle. Zum krönenden Abschluss warfen sie den großen Teppich über das Bettgestell, sodass er den Seiten herabhing wie ein Vorhang. Fertig war das geheime Stockbett. Es wurde Abend. Draußen war es schon dunkel und im Kinderzimmer brannte nur noch die kleine Lampe unter dem Bett. Da klopfte es an der Tür. Klopf, klopf! Aus dem Versteck unter dem Bett kam ein dumpfes »Herein!« Papi öffnete die Tür und trat ein. Sofort drang ein leises, verschwörerisches Kichern an seine Ohren. Er stutzte. Wo sonst Ellies Bett stand, erhob sich nun ein seltsames, mit Teppich verhangenes Bauwerk, das bedrohlich hoch auf wackeligen Literatursäulen thronte. »Abendessen«, verkündete Papi in den Raum hinein.
»Ja, danke, stell es einfach dahin«,
antwortete eine Stimme aus der Tiefe der Höhle. Gleichzeitig schob sich eine kleine Hand unter dem herabhängenden Teppichsaum hervor und deutete blind in Richtung des Schreibtisches. Papi blinzelte. Er hatte gar kein Tablett dabei. Seine Aussage war eigentlich als Aufforderung gedacht, das die beiden dazu veranlassen sollte, in die Küche zu kommen. Aber da es heute ohnehin nur belegte Brote gab und die beiden spielten gerade so friedlich, ach, was soll's, dachte er sich. Er drehte sich um, ging leise wieder nach unten in die Küche und stellte einen großen Teller zusammen. Leberwurstbrote, Käsebrote und natürlich ein paar dekorative Gurken und Tomatenscheiben. Damit kehrte er zurück. Zimmerservice! Und stellte das Tablett wie gewünscht auf den Schreibtisch. Guten Appetit! Fügte er hinzu. Er wollte schon gehen. Da fiel sein Blick auf die tragenden Säulen der Konstruktion. Er erkannte die dicken Enzyklopädien. Er blieb im Türrahmen stehen und sagte mit ruhiger, aber bestimmter Stimme: »Ich gehe davon aus, dass diese Stützen morgen früh wieder unversehrt in Jonas Regal zurückwandern, richtig?« Aus der Höhle kam kein Widerreden, nur ein kurzes Rascheln, das Papi als stille Zustimmung wertete. Er schloss die Tür wieder. Obwohl Papi längst das Licht im Flur gelöscht hatte, waren die beiden unter ihrem Bettzelt noch hellwach. Im Schein einer Taschenlampe knabberten sie die letzten Salzstangen. Plötzlich sagte Anna ganz nebenbei: »Weißt du was? Mein Bruder ist letztens verschwunden.« Ellie riss die Augen auf und verschluckte sich fast an ihrer Salzstange. »Was? Wie?« »Letzte Woche«, begann Anna zu erzählen, »ist er morgens einfach nicht zum Frühstück erschienen. Ich wollte ihn holen, ich bin in sein Zimmer gegangen, aber sein Bett war leer, komplett leer.« Ellie überlegte fieberhaft: »Vielleicht war er einfach nur auf dem Klo?« »Ja, das habe ich auch gedacht«, nickte Anna, »aber da war er auch nicht. Ich bin dann runter in die Küche und habe meinen Eltern gesagt, dass er weg ist.«
»Und was haben die gemacht?«
Anna schnaubte leise. »Die haben mich erstmal nur ausgelacht. Sie dachten, ich mache einen Witz, aber als sie dann selber nachgeschaut haben, ihn auch nicht gefunden haben, da haben sie ganz schnell aufgehört zu lachen.« Ellie schluckte. Der Gedanke, dass der eigene Bruder einfach weg sein könnte, war gruselig.
»Das glaube ich dir«, flüsterte sie. »So nervig mein Bruder auch manchmal ist, ich glaube, ich würde ihn doch vermissen.«
Erschrocken über ihr eigenes Geständnis fügte sie hastig und mit drohendem Zeigefinger hinzu: »Aber das darfst du ihm niemals sagen.«
»Mach ich nicht«, versprach Anna feierlich.
Ellie grinste schief und warf einen Blick auf die dicken Lexika, die über ihren Köpfen das Bettgestell trugen.
»Na ja, ab und zu ist er doch für was gut.«
Anna nickte. »Und dann haben wir gerufen, ganz laut. Aber er hat nicht geantwortet.« Sie zählte an den Fingern ab. »Mama ist zu Hause geblieben und hat nochmal alles auf den Kopf gestellt. Und ich bin mit Papa und dem Auto um den Block gefahren. Die Fenster waren ganz unten, damit wir ihn rufen konnten.«
Ellie beugte sich vor. »Und? Habt ihr ihn gefunden?«
Anna schüttelte langsam den Kopf.
»Nein.«
Einen Moment lang war es ganz still in der Höhle. »Als wir wieder heimgekommen sind«, erzählte Anna weiter, »hatte Mama auch nichts gefunden.« Ellie hielt die Luft an.
»Und dann«, sagte Anna, »hat Papa sogar die Polizei angerufen.«
»Oh«, machte Ellie, »das klang jetzt richtig ernst.«
Anna nickte. »Die am Telefon wollten alles wissen, wie er heißt, wie alt er ist und was er zuletzt angehabt hat.«
Ellie konnte kaum still liegen.
»Und wo war er denn nun?«
Anna beugte sich ein bisschen näher.
»Also, jetzt halt dich fest.«
Ellie griff automatisch nach einer Decke, als müsste sie sich wirklich festhalten.
»Papa war gerade noch am Telefon und hat alles gesagt«, erzählte Anna. »Da ging plötzlich die Terrassentür auf.«
Ellie riss die Augen auf.
»Und mein Bruder«, sagte Anna, »kam total verwurstelt durch die Gartentür rein, als wäre er gerade aus einem Busch geklettert.«
»Was?« flüsterte Ellie. »Warum?« Anna musste kichern. »Papa hat es mir später erklärt. Mein Bruder ist wohl schlafgewandelt. Und ohne es zu merken, hat er sich in die Hängematte im Garten gelegt. Da haben wir natürlich nicht gesucht.«
Ellie war völlig überrascht. Das Konzept ging ihr nicht in den Kopf.
»Aber, also wenn ich nachts aufwache und aufs Klo muss, werde ich doch automatisch wach. Und manchmal dauert es dann ewig, bis ich wieder einschlafen kann.«
Anna zuckte nur gelassen mit den Schultern. »Tja, scheinbar nicht jeder.«
Ellie dachte kurz nach. Eigentlich war es ja praktisch. Sie wünschte sich insgeheim, sie könnte das auch. Dann würde sie gar nicht erst merken, wenn sie nachts raus musste und wäre morgen nicht so müde. Doch dann schoss ihr ein anderer, schrecklicher Gedanke durch den Kopf, den sie sofort laut aussprach.
»Aber was wäre, wenn dein Bruder noch viel weiter weggelaufen wäre? In die Wüste oder in die Antarktis?«
Wieder zuckte Anna nur mit den Schultern, als wäre das eine sehr unwahrscheinliche Möglichkeit.
Ist er ja nicht.
Aber Ellie ließ der Gedanke nicht los. Sie war schockiert von den Möglichkeiten. Sie löcherte Anna noch mit etlichen Was-wäre-wenn-Fragen, auf die Anna auch keine Antworten mehr hatte, weil sie langsam wirklich müde wurde. Das Gespräch wurde immer leiser und langsamer, bis die beiden schließlich doch einschliefen. Am nächsten Morgen blieb es verdächtig lange ruhig im ersten Stock. Die beiden schliefen tief und fest bis zum Mittagessen. Als sie endlich aufstanden, tapsten sie verschlafen die Treppe hinunter und schlurften in die Küche. Mutti grinste, als sie die beiden sah. »Na, ihr zwei?« sagte sie. Ellie und Anna nickten nur und sagten dann gleichzeitig: »Wir haben Hunger.« Mutti tat ganz überrascht. »Ach was, damit hätte ich ja niemals gerechnet«, sagte sie und zwinkerte. Sie griff zum Herd und stellte einen Teller mit einem wahren Turm aus frisch gebackenen Pfannkuchen auf den Tisch.
»Hu, cool«, murmelte Anna.
»Bedient euch«, sagte Mutti. Das ließen sich die beiden nicht zweimal sagen. Es wurde geschmatzt, gelacht und noch ein Pfannkuchen geschnappt. Als sie endlich satt waren, passierte genau das Unfaire, das immer passiert, wenn etwas richtig schön ist. Es klingelte an der Haustür. Mutti ging öffnen. Vor der Türe standen Annas Eltern. »Wir holen Anna ab«, sagte Annas Papa freundlich. Ellie und Anna schauten sich an und riefen dann gleichzeitig:
»Was? Schon? Aber wir haben noch gar nicht gespielt.«
Aber bei Annas Eltern gab es keinen Aufschub. »Tut mir leid, aber du hast heute noch Training«, sagte ihr Vater bestimmt.
»Mann«,
seufzte Anna und ließ die Schultern hängen. Niedergeschlagen trottete Anna nach oben, um ihre Sachen aus Ellies Zimmer zu holen. Als sie fertig gepackt im Flur stand, hellte sich Ellies Gesicht plötzlich auf.
»Darf ich nächste Woche bei dir übernachten?«, fragte sie hoffnungsvoll.
»Oh ja«,
rief Anna begeistert. Annas Papa hingegen räusperte sich laut und bedeutungsvoll. »Anna, hast du da nicht irgendwas vergessen?« Annas Augen wurden groß.
»Stimmt, meine Zahnbürste.«
Wie der Blitz sauste sie noch einmal die Treppe nach oben und holte ihren Kulturbeutel aus dem Bad. Als sie keuchend zurückkam, hielt sie den Beutel triumphierend in die Höhe. Aber das hatte ihr Vater eigentlich gar nicht gemeint. Er bedachte Anna mit einem ernsten, abwartenden Blick. Anna blickte ihrem Papa an. Ihr Lächeln wurde unsicher.
»Ich glaube, jetzt habe ich aber alles«, sagte sie zögerlich,
während ihr Vater sie immer noch fixierte.
»Was denn?«,
fragte sie ratlos. »Musst du nicht erst noch jemanden fragen, ob es okay wäre?«, half ihr Vater nach.
»Ach ja«,
rief Anna, drehte sich schwungvoll um und wandte sich strahlend an Mutti und Papi.
»Darf Ellie nächste Woche bei uns übernachten?«
Annas Papa seufzte tief und ließ die Schultern hängen. Das war nicht ganz das Ziel seiner Erziehungsmaßnahme gewesen. Papi, der das Spiel durchschaute, versuchte es diplomatisch. »Von uns aus gerne, aber frag erst mal deine Eltern, ob es ihnen recht ist.« Anna wirbelte herum und warf nun ihren Eltern einen flehentlichen Dackelblick zu.
»Sie darf doch, oder?«
Annas Papa rollte ergeben mit den Augen. konnte sich dann aber ein Lächeln nicht verkneifen. Na gut. Ein gellendes Kreischen der Freude hallte durch den Flur. Sie verabschiedeten sich innig, als würden sie sich Jahre nicht wiedersehen. Dadurch, dass Ellie bis zum Mittagessen geschlafen hatte, war es kein Wunder, dass die Müdigkeit am Abend lange auf sich warten ließ. Und so passierte es, dass sie noch lange wie ein kleiner, unruhiger Geist durch das Haus streifte, während ihre Eltern eigentlich schon ihren Feierabend genießen wollten. Irgendwann sagte Mutti:
»So, meine Kleine, jetzt wird geschlafen.«
Ellie ließ sich mitnehmen, auch wenn sie noch gar nicht richtig müde war. Oben angekommen, mussten sie zuerst das Bett wieder tiefer legen, die Bücherstützen verschwanden wieder und Ellie seufzte.
»Mein schönes Versteck«, murmelte sie traurig.
Mutti deckte Ellie zu, gab ihr einen Kuss und war schon im Begriff, das Zimmer zu verlassen und das Licht zu löschen, als Ellie sich plötzlich suchend umblickte. Sie tastete neben sich, dann unter ihr Kissen.
»Wo ist sie?« fragte sie mit einer steigenden Panik in der Stimme.
»Wer denn?« fragte Mutti.
»Zuckerpfötchen! Ich hab sie vorher noch gesehen!«
Zuckerpfötchen war nicht irgendein Stofftier. Es war Ellies absolutes Lieblingseinhorn. Sie hatte es schon ewig. Es war schon so oft genäht und geflickt worden, dass von den ursprünglichen Stoffteilen nicht mehr viele übrig waren. Aber ohne Zuckerpfötchen war an Einschlafen nicht zu denken. Mutti wurde augenblicklich angespannt. Sie wusste genau, wenn sie das Einhorn nicht fand, würde das eine sehr, sehr lange und tränenreiche Nacht werden. Die Suche begann, aber Zuckerpfötchen war nicht auffindbar. Nicht neben dem Bett, auch nicht im Bett. Mutti musste sogar das Bett extra wieder anheben, damit Ellie in allen Winkeln darunter nachschauen konnte. Nichts. Das Einhorn war wie vom Erdboden verschluckt. Doch dann klingelte es plötzlich an der Haustüre. Papi ging öffnen. Es war Annas Papa. Fragend blickte Papi ihn an. »Nanu, hat Anna noch was vergessen?« Annas Papa schmunzelte.
»Ja, das Gegenteil«, sagte er. »Sie hat wohl etwas zu viel eingepackt.«
Er zog seinen Rucksack nach vorne und holte ein schon sehr zerschlissenes, aber heißgeliebtes Stoffbündel hervor. Das Einhorn sah aus, als hätte es schon viele Abenteuer bestanden. Sein Horn war leicht geknickt, die regenbogenfarbene Mähne war ziemlich zerrupft und an einer Seite an der Naht drängte sich bereits die weiße Füllung nach außen. Das ehemals leuchtende weiße Fell ließ sich unter dem Grauschleier der Jahre nur noch an wenigen Stellen erahnen. Mit einem originalen schwarzen Auge und einem improvisierten, angenähten blauen Hosenknopf, der als zweites Auge fungierte, blickte es nun Papi an.
»Zuckerpfötchen«,
schallte es im selben Moment von oben durch das Treppenhaus. Ellie hatte offenbar gelauscht. »Na, Anna hat das wohl aus Versehen mit eingepackt«, erklärte ihr Vater entschuldigend. »Tut mir leid für die Störung.«
»Ach, kein Problem, Sie sind unser Retter«, sagte Papi und nahm das Einhorn entgegen.
Mutti und Papi fiel ein ganzer Gebirgszug vom Herzen. Papi lief die Treppe hoch und übergab den Ausreißer an Ellie. Ellie drückte ihr Einhorn so fest an sich, dass die Füllung noch ein Stück weiter herausquoll. Zuckerpfötchen war wieder da. Und endlich kehrte Ruhe ein. Doch die Ruhe hielt nur bis zum nächsten Morgen. Ein markerschütternder Schrei, der durch das ganze Haus hallte, riss die Familie unsanft aus dem Schlaf.
Oh nein!
Kurz darauf stürzte Papi, noch halb im Schlafanzug, in Ellies Zimmer.
Elli, was ist denn passiert?
Elli stand mitten in einem riesigen Chaos. Wirklich riesig. Gerade war sie dabei, den kompletten Inhalt ihres Nachttischkästchen mit beiden Händen herauszuschaufeln und auf dem Boden zu verteilen. Dort waren die Haargummis und Malstifte in bester Gesellschaft, denn der Boden war bereits bedeckt mit Kissen, Decken, Bezügen, Kuscheltieren und Schlafanzügen. Krimskrams flog wie Konfetti. Fragend schaute Papi sie an, während sie weiterhin verzweifelt alles in hohen Bogen hinter sich warf.
Was suchst du denn?« wagte er zu fragen.
»Sie ist weg, schon wieder!« schrie Elli, und pure Verzweiflung keimte in ihr auf.
Papi rollte langsam mit den Augen, er ahnte es bereits. Nun tauchte auch Mutti im Türrahmen auf, die Haare noch wild verwurstelt vom Schlafen. Sie warf einen entsetzten Blick auf den wachsenden Textilberg am Boden. Schließlich tauchte Elli kopfüber in diese flauschige Bergwelt ein. Wie ein Bergbaubohrer grub sie sich immer weiter in die Tiefe des Haufens, sodass am Ende nur noch ihre zappelnden Füße herausschauten. Dann stand sie ruckartig auf. Es war, als würde der Berg von einer gewaltigen Explosion erschüttert. Die Frottetrümmer stoben auseinander wie bei einer gewaltigen Lava-Eruption. Socken und Stofftiere flogen durch die Luft. Hilflos blickten sich ihre Eltern an. Derartige Gefühlsausbrüche waren eher unüblich für Elli. Gut, es sei denn, sie hatte extremen Hunger. Dann brachte man sich lieber schnell in Sicherheit.
»Was suchst du denn?« fragte nun auch Mutti vorsichtig.
Aber das war die falsche Frage, zumindest in diesem Augenblick. Ein roter Lavabrocken in Form ihres Kopfkissens wurde aus dem Vulkanschlot geschleudert. Wusch! Das Kissen traf Mutti mitten im Gesicht. Gefolgt von einem brüllenden »Was wohl?« Mutti und Papi schauten sich an. Jetzt wussten beide ganz genau, wonach sie suchten. Zuckerpfötchen. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, ging auch Mutti und Papi auf die Knie und machten sich im Chaos auf die Suche. Nach einer Weile des Suchens griff Papi mit dem Arm tief hinter das große Bücherregal, das ganz hinten, wo man kaum hinkommt, und zog etwas Buntes hervor. Es war ein buntes, etwas verstaubtes Stoffbündel. Zuckerpfötchen. »Du suchst nicht zufällig das hier?« fragte er und hielt das Einhorn in die Höhe. Elli riss den Kopf hoch. Wie ein kleiner Wirbelwind stürzte sie auf Papi zu und riss ihm das Tier förmlich aus den Händen. Sie drückte es an sich, als hätte sie es jahrelang nicht gesehen.
»Wie kommst du denn dahin?« fragte sie das Stofftier fassungslos.
Und dann passierte es. Papi, der froh war, dass dieses Drama endlich vorbei war, hatte nun eine Idee, die er für absolut brillant hielt und sagte etwas, ohne nachzudenken. »Können wir Zuckerpfötchen nicht einfach hier reinstellen? Dann verlierst du sie nicht.« Er wollte eigentlich immer sagen, merkte es aber gerade noch und korrigierte sich schnell. »Dann verlierst du sie nicht mehr.« In Gedanken fügte er allerdings hinzu, »und wir müssen dieses Vieh nicht dauernd suchen, als wäre es der Heilige Gral.« Hier? Das war die Glasvitrine im Zimmer. Das war Ellis kleines Museum für Erinnerungen. Dort standen Postkarten von Oma, eine selbst getöpferte, krumme Tasse, die nicht mehr ganz dicht war, und der Herz-Seifenblasenspender von der Hochzeit von Annas Eltern. Elli starrte Papi an. Ihr Blick wechselte von Erleichterung zu purem Entsetzen.
»Du willst sie einsperren?« rief sie empört.
Verwirrt blickte Papi seine Tochter an. Er hatte doch nur versucht, derartige Situationen in Zukunft zu vermeiden. Ein sicherer Ort hinter Glas klang für ihn sehr vernünftig. Doch dann spürte er einen spitzen Schmerz in der Seite. Mutti hatte ihm ihren Ellenbogen in die Rippen gerammt.
Autsch, was denn?
Beschwerte er sich. Sofort bereute er seinen Vorschlag, als er Ellis Gesicht sah. Sie fuhr ihrem Einhorn zärtlich und beruhigend über den zerrupften Rücken.
»Nein, nein, psst«, flüsterte sie dem Stofftier zu. »Brauchst keine Angst zu haben, der Papi meint das nicht so.«
Dann wandte sie sich mit einem blitzenden Auge an ihren Vater.
»Siehst du, jetzt zittert sie wegen dir.«
Mutti erkannte, dass es Zeit für einen strategischen Rückzug war. Sie packte Papi hinten am Schlafanzug und zog ihn rückwärts aus dem Zimmer, noch ehe er weitere, hilfreiche Vorschläge unterbreiten konnte. Während sie die Treppen nach unten stiegen, waren nur noch Papis leise Rechtfertigungen zu hören.
»Es ist doch nur ein Stofftier. Au, autsch!«
Diese Nacht legte Ellie Zuckerpfötchen ganz sorgfältig hin. Direkt zwischen Kissen und Wand, so fest eingekuschelt, dass es unmöglich abhauen konnte.
»So«, flüsterte Ellie streng, »da bleibst du.«
Doch am nächsten Morgen, mit dem Schreck des Vortags noch in den Knochen, stellte sie fest, dass Zuckerpfötchen es schon wieder geschafft hatte, sich davonzustehlen.
»Nein«,
hauchte Ellie und riss die Decke zurück. Sie schaute neben das Kissen, unter das Kissen, hinter das Kissen. Nichts. Dann kniete sie sich hin und schaute unter das Bett. Oh, da war es. Zuckerpfötchen lag ganz hinten, als würde er sich verstecken.
»Wie machst du das?«
flüsterte Ellie entsetzt. Und es blieb nicht bei diesem einen Mal. Auch in den nächsten Nächten legte Ellie Zuckerpfötchen jedes Mal an einen ganz bestimmten Platz. Und jedes Mal lag es morgens woanders. Mal am Fußende, mal halb unter der Decke, mal unter dem Bett und einmal sogar wieder bei dem blöden Bücherregal. Langsam wurde sie stutzig. Die Geschichte von Annas Bruder kam ihr wieder in den Sinn. Sie hielt Zuckerpfötchen vor sich, schaute ihm tief in sein Knopfauge und flüsterte besorgt,
»Hast du dich vielleicht angesteckt?«
Es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Eine gründliche Untersuchung war nötig. Sie zerrte ihren alten roten Arztkoffer unter dem Bett hervor. Darauf prangte ein großes, selbstgemaltes rotes Kreuz. Im Inneren befand sich eine beeindruckende Sammlung medizinischen Equipments. Ein Spielzeugstethoskop, ein Fieberthermometer aus Plastik, Verbandszeug, Pinzetten und vieles mehr.
»So«, sagte sie mit der ernsten Stimme einer Chefärztin, »dann schauen wir mal, was dir fehlt.«
Sie untersuchte Zuckerpfötchen von oben bis unten. Sie hörte mit dem Stethoskop ab, sie hielt das Thermometer wichtig in die Luft und sie röntgte sogar mit einer Taschenlampe, indem sie ganz konzentriert durch das Fell leuchtete. Am Ende nickte Ellie langsam. Es war eindeutig. Sie kniff die Lippen zusammen. Wie sollte sie es nur sagen, ohne Zuckerpfötchen zu erschrecken? Dann begann sie so sanft wie irgend möglich.
»Es tut mir sehr leid, Zuckerpfötchen«,
begann sie und strich ihr über die zerzauste Mähne.
»Aber so wie es aussieht, hast du Schlafwandleritis. Offenbar hast du dich bei Annas Bruder angesteckt.«
Sie seufzte dramatisch, griff in eine Schublade und zog ein Springseil hervor.
»Tut mir leid«, murmelte sie, »aber das ist die einzige Möglichkeit.«
Kurzerhand wurde daraus ein improvisiertes, aber sehr stabiles Sicherheitsgeschirr, das sie Zuckerpfötchen vorsichtig umlegte.
Es tut mir wirklich leid,
flüsterte sie, während sie den Knoten festzog und das andere Ende am Bettpfosten befestigte.
Aber das ist die einzige Möglichkeit. Nicht, dass du nachts verloren gehst.
Der Gedanke ließ sie schaudern. Was wäre, wenn sie eines Morgens aufwachte und ihr geliebtes Einhorn wäre irgendwo in der Wüste gelandet? Gut, dass sie die Krankheit noch rechtzeitig erkannt hatte. An diesem Abend, als Papi seine Tochter ins Bett brachte, konnte er sich ein Lachen kaum verkneifen, als er das sicher angebundene Einhorn sah. Er dachte kurz an seinen eigenen Vorschlag von vor ein paar Tagen. »Na, ich weiß ja nicht, was besser ist«, dachte er bei sich. »Ein Leben hinter Glas in der Vitrine oder angeleint am Bettpfosten? Armes Zuckerpfötchen!« Dann musste er unwillkürlich den Kopf schütteln. Er stellte sich vor, was passiert wäre, wenn er diesen Vorschlag gemacht hätte. »Du, Elli, binden wir dein Tier doch einfach mit einem Seil fest. Och Gott!« Elli hätte ihm wahrscheinlich den Kopf abgerissen. Und Mutti? Die hätte es sicher nicht bei dem harmlosen Ellenbogencheck belassen. »Tja«, seufzte er leise und schlich sich aus dem Zimmer. »Wenn Kinder es tun, ist es liebevolle Fürsorge. Wenn Papis das tun, ist es Freiheitsberaubung.« Das Wochenende stand vor der Tür und damit eine seltene und verheißungsvolle Konstellation. Sturmfrei für die Eltern. »Was wollen wir denn eigentlich am Wochenende machen, wenn unsere Kinder weg sind?«, fragte Mutti. Die Lage war perfekt. Elli würde bei Anna übernachten und Jonas war nach wie vor mit Kirschrut und deren Eltern im Urlaub. Das Haus gehörte ihnen. Papi zuckte ratlos, aber glücklich mit den Schultern. Alles war möglich.
»Wie wär's mit Open-Air-Kino?«, schlug Papi vor.
»Klingt gut, was läuft denn?«, wollte Mutti wissen. »Ich kann ja mal schauen«, sagte Papi. Er ging zum Altpapierstapel in der Ecke, wühlte kurz darin herum und zog die Zeitung vom Vortag hervor. Er legte das etwas zerknitterte Papier auf den Küchentisch und bügelte es sorgfältig mit der flachen Hand glatt, um den Kulturteil lesbar zu machen. Doch während er noch mit den Fingern über das Kinoprogramm fuhr und nach einer passenden Uhrzeit suchte, klingelte das Telefon. Mutti stand auf, ging hinaus und nahm den Hörer ab. »Ja?« Sie lauschte kurz, dann drehte sich zur Treppe um und rief nach oben. »Elli! Telefon! Anna!« Dann sprach sie wieder kurz in den Hörer. »Sie kommt gleich.« Sie legte den Hörer neben das Telefon auf die Kommode und kehrte zu Papi in die Küche zurück. Kurz darauf hörte man schnelle, kleine Schritte auf der Treppe. Elli tapste die Stufen hinunter, griff sich den Hörer und meldete sich erwartungsvoll. Mutti und Papi überflogen währenddessen das Kinoprogramm und diskutierten leise über Komödien und Actionfilme, als sie plötzlich ein paar Gesprächsfetzen von Ellis Telefonat aufschnappten.
»Ich kann leider am Wochenende doch nicht zu dir kommen, leider«, sagte Elli mit grabesruher Stimme.
Mutti hob sofort den Kopf. »Wie bitte?« Darauf hatte sie sich doch schon gefreut.
»Ich weiß, ja«, hörte man Elli weiter sagen, und ihre Stimme klang irgendwie komisch.
Zu schnell, zu geschniegelt. Jetzt wurde Mutti skeptisch. Sie stand leise auf und ging zur Küchentür.
»Also dann, tschüss!«
Mutti konnte gerade noch ein verständnisloses, entsetztes Wimmern aus dem Hörer vernehmen, als Elli abrupt auflegte. Mutti stemmte die Arme in die Hüften und stellte ihre Tochter zur Rede. »Elli?« betonte sie ihren Namen bewusst lang und fragend. Erschrocken drehte sich Elli um und blickte in Muttis forschendes Gesicht. Mutti kannte ihre Tochter nur zu gut, um zu wissen, dass da gewaltig etwas nicht stimmte. Sie ging in die Hocke, um auf Augenhöhe zu sein. Doch Ellie hatte gar kein Interesse an dieser Art von Gespräch. Sie wollte sich an ihrer Mutter vorbeimogeln und sich auf den Weg in ihr Zimmer machen.
»Ellie?«
wiederholte Mutti. Diesmal klang es eher anklagend und stoppte jede Fluchtbewegung. Ellie blieb stehen.
»Kommst du mal bitte kurz in die Küche?«
fragte Mutti mit einer Stimme, die zuckersüß klang, aber keinen Widerspruch duldete. Ellie seufzte tief, machte auf dem Absatz kehrt und schlurfte zurück in die Küche. Dort ließ sie sich mit verschränkten Armen auf die Eckbank plumpsen und starrte auf die Tischplatte.
»Also?« fragte Mutti.
Und dann brach es aus Ellie heraus.
»Ihr Bruder hat Schlafwandlerites.«
»Wie bitte? So was gibt's doch gar nicht«, sagte Mutti mit zugekniffenen Augen. Auch Papi sah Ellie mit fragendem Blick an.
»Doch«, rief Ellie, »und es ist extrem ansteckend. Zuckerpfötchen hat der auch schon angesteckt.«
Als Ellie merkte, dass ihre Eltern ihr nicht glauben wollten, erklärte sie ihnen hastig die Geschichte von Annas Bruder, der verschwunden war und dass Annas Eltern sogar die Polizei hatten rufen müssen. Daraus folgerte sie mit unbestechlicher Logik,
und als Anna Zuckerpfötchen aus Versehen mitgenommen hat, hat sie sich angesteckt und sie hat sogar schon angefangen, Schlaf zu wandeln.
Langsam dämmerte es Papi, warum das arme Einhorn seit neuestem wie ein Hund an der Leine gehalten wurde. Ellie fuhr eifrig fort.
Ich hab sie immer neben mein Kissen gelegt und am nächsten Tag war sie ganz woanders.
Sie betonte das Wort, als sei es der ultimative medizinische Beweis für die Diagnose. Mutti nahm Ellies Hand. Sie musste ihr jetzt etwas erklären, das ungefähr so angenehm war, wie jemanden zu sagen, dass ihm gerade ein Vogel auf den Kopf gemacht hatte. Man musste es behutsam tun.
»Ich kann dich beruhigen, mein Schatz«, begann sie sanft. »Es liegt mit Sicherheit nicht an Schlafwandleritis.« »Aber«, wollte Ellie sie schon rechtfertigen.
Mutti wiegelte ab. »Vermutlich liegt es eher daran, dass du, einen sehr unruhigen Schlaf hast.« Ellie stand ein riesiges Fragezeichen ins Gesicht.
»Unruhiger Schlaf? Sie?
Hast du dich mal gefragt«, fuhr Mutti fort, »warum Papi immer auf das Sofa flüchtet, wenn du nachts zu uns ins Bett gekrochen bist?« Allein der Gedanke daran brachte Papis Rückenschmerzen zurück. Er verzog leicht das Gesicht. Ellie überlegte kurz. Dann hellte sich ihr Gesicht auf. Sie hatte eine Theorie.
»Weil du nachts immer so viel pupsen musst?«
Papi prustete los und musste grinsen. Mutti dagegen wirkte kurz verunsichert, fing sich aber schnell wieder.
»Nein«, sagte sie, »es liegt vielmehr daran, dass du, wenn du schläfst, eine Art Kampftechnik praktizierst. Du bist nachts eine Ein-Mann-Armee im Kampf gegen Kissen, Decken, ja, und leider auch gegen Papi.«
Papi pflichtete ihr eifrig bei. »Wenn ich neben dir schlafen will, bräuchte ich eigentlich einen Fahrradhelm und Schienbeinschoner. Du drehst dich wild hin und her, schlägst mit den Armen und Beinen um dich und rollst wie eine Walze über das gesamte Bett.«
»Ich?«
fragte Ellie tief betroffen. Papi nickte peinlich berührt. »Ja, leider, manchmal ist es echt wie in einer Art Kampfsporttrainingstunde.«
Mutti formulierte es so vage wie möglich. »Und deswegen könnte es vermutlich sein, dass es einen ganz anderen Grund gibt, warum Zuckerpfötchen morgens nicht da aufwacht, wo sie eingeschlafen ist.«
Mutti zwang sich ein leichtes, entschuldigendes Lächeln ab. Ellie dachte nach. Langsam hob sie ihren Zeigefinger und zeigte auf sich selbst. Mutti nickte leicht. Eine Stille folgte. Ellie verarbeitete die Informationen. Sie war also der Grund und nicht eine mysteriöse Krankheit.
»Also kein Schlafwandleritis?« fragte sie niedergeschlagen. »Höchstwahrscheinlich nicht«,
bestätigte Mutti. Dann sprang Ellie plötzlich auf, als hätte man einen Schalter umgelegt.
Ich muss Anna anrufen.
Sie sauste in den Flur und griff zum Hörer. Die Freude, die nun aus der Leitung drang, hätte Ellie auch gänzlich ohne Telefon wahrnehmen können.
Was soll ich mitbringen?
Rief sie ins Telefon. Pause.
Nein, du.
Wieder eine Pause.
Nein, du. Ohne Rück- und Wiedergabe.